Welche Strategie verfolgt die israelische Armee? Das frage ich gleich einen Militärexperten, gleich nach diesen Nachrichten mit Michael Mellenger.
Israel hat seine Angriffe auf den Iran fortgesetzt. Nach Angaben des Militärs waren mehr als 200 Kampfflugzeuge im Einsatz, um rund 100 Ziele zu treffen, darunter die Atomanlage Natanz. In Teheran und Umgebung wurden nach iranischen Medienberichten mindestens 78 Menschen getötet. Bestätigt wurde, dass unter den Toten auch die Befehlshaber der iranischen Armee und der Revolutionsgarden sind. Der Iran sprach von einer Kriegserklärung und kündigte eine harte Gegenreaktion an. Mehrere iranische Angriffe mit Drohnen hat die israelische Luftabwehr inzwischen abgefangen. Die israelische Regierung hat ihr Vorgehen damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. US-Präsident Trump hat den Iran dazu aufgerufen, ein Abkommen über sein Atomprogramm abzuschließen. Das Land müsse einen Deal eingehen, bevor nichts mehr übrig sei, so Trump. Bundesinnenminister Dobrindt hat die nächtlichen Angriffe Israels positiv bewertet. Er sagte, er sei zu dem Ergebnis gekommen, dass sie der Sicherheit und Existenz des Landes dienlich seien. Die Bundesregierung ruft aber beide Seiten zur Zurückhaltung auf. Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas.
Jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland sollen stärker geschützt werden, das kündigte Innenminister Dobrindt an. Bundeskanzler Merz wurde bereits gegen 4 Uhr morgens über die Militärschläge informiert von Israels Ministerpräsident Netanyahu. Merz erklärte, Israel habe das Recht, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürger zu verteidigen. Die Bundesregierung ruft aber beide Seiten dazu auf, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen können. Ähnlich äußert sich Außenminister Wadephul, der gerade in Kairo ist. Der Iran habe es sich zur Aufgabe gemacht, Israel zu vernichten. Das iranische Nuklearprogramm sei eine Bedrohung für die gesamte Region, insbesondere für Israel.
Die EU hat den unbürokratischen Schutz für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein weiteres Jahr verlängert. Die Innenminister der Mitgliedsländer haben einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission einstimmig angenommen. Ukrainerinnen und Ukrainer können damit weiter ohne Asylverfahren Schutz bekommen. Bei dem Treffen in Luxemburg gab es teils deutliche Kritik an Deutschlands Grenzkontrollen. EU-Korrespondentin Katrin Schmidt.
40 Jahre Schengen, also Reisefreiheit innerhalb Europas. Dieses Jubiläum begleitet das Treffen der EU-Innenministerinnen und Minister. Und es sollte Mahnung sein, dass die Grenzkontrollen so schnell wie möglich enden, so EU-Innenkommissar Brunner. Polen kritisiert erneut, man stimme den Kontrollen an den Binnengrenzen nicht zu. Luxemburg hat bereits im Februar Beschwerde bei der EU-Kommission gegen das Vorgehen Deutschlands eingelegt und erwartet, so heißt es heute, ein Gutachten dazu im Oktober. Wir hoffen, dass die Europäische Kommission als Hüterin der Verträge jetzt auch Zähne zeigt, so Luxemburgs Innenminister Gloden.
Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,47%. Der Bundesrat hat am Vormittag einer entsprechenden Rechtsverordnung zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Die Anhebung war noch von der vorherigen Bundesregierung auf den Weg gebracht worden. Ab dem kommenden Jahr haben Grundschulkinder einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Die Bundesländer wollen, dass die Kommunen die Umsetzung flexibel gestalten können. Der Bundesrat hat mehrheitlich beschlossen, einen entsprechenden Gesetzentwurf beim Bundestag einzubringen. Dieser sieht vor, dass der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Ferienzeit nicht nur durch kommunale Schulträger erfüllt werden kann, auch andere Träger sollen die Betreuung anbieten können. Die Bundespolizei hat eine erste Bilanz zum Waffenverbot an mehreren Berliner Bahnhöfen gezogen. Demnach wurden in den ersten 2 Wochen des Verbots rund 2000 Menschen kontrolliert und 136 gefährliche Gegenstände sichergestellt. Bei den Kontrollen deckten die Beamten auch fast 220 weitere Straftaten auf. In einigen Fällen konnten offene Haftbefehle vollstreckt werden. Der Berliner Senat will noch in diesem Monat ein dauerhaftes Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr beschließen. Es soll dann an allen Bahnhöfen gelten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend viel Sonne und blauer Himmel. Aktuell in Berlin-Marzahn 22 und in Tempelhof 24 Grad, in Grünow 21 und in Senftenberg 27 Grad. Nachts vielfach klar bei 15 bis 9 Grad. Morgen durchgehend sonnig mit 27 bis 31 Grad. Am Sonntag Höchstwerte um 33 Grad, am Nachmittag teils kräftige Schauer und Gewitter. Die Zeit 16:05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ja, wichtiges Thema seit heute Morgen. In der vergangenen Nacht hat Israel den Iran angegriffen. Nach israelischen Angaben sind dabei führende Militärs getötet worden und sie haben eine der wichtigsten Atomanlagen getroffen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu spricht von einem sehr erfolgreichen Eröffnungsschlag. Denn die Angriffe gehen weiter. Am Mittag gab es nämlich die nächste Angriffswelle. Der Militärexperte Ralf Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft Berlin. Herr Thiele ist Oberst AD der Bundeswehr und jetzt am Telefon. Ich grüße Sie.
Guten Tag, Frau Dahl.
Aus israelischer Sicht ein Erfolg. Die Atomanlage getroffen, den Kommandeur der Revolutionsgarden, der iranischen Elitearmee getroffen. Wie lange war dieser Angriff geplant?
Naja, erstmal würde ich sagen, ist generell das Thema, wie werde ich der Nuklearfähigkeit des Iran her, ein Thema, das über 10 Jahre alt ist. Seitdem übt man, spielt alle möglichen Szenarien durch, prüft die Optionen und so weiter. Das heißt, sehr, sehr lang geplant, konkreter, wohl seit dem Oktober des letzten Jahres, als es gelang, die Luftverteidigung rund um die Nuklearanlagen auszuschalten. Damit war sozusagen der Pfeil gesetzt. Man wusste, jetzt innerhalb der nächsten Zeit müssen wir es dann auch wirklich tun, wenn wir es tun.
Welche Strategie steckt dahinter? Also welches Ziel verfolgt Israel mit dem Angriff auf Iran?
Ja, ein Punkt, den man sich Berlin gut vorstellen kann, tatsächlich auch praktisch auf so ein Gebiet wie Berlin werden ja ständig Raketen geschossen, manchmal 300 gleichzeitig, also heftig, ne? Und Drohnen. Man kann das aber noch steigern, indem man Nuklearbomben drauf wirft. Das ist sozusagen das Szenario, mit dem Israel zurechtkommen muss, jetzt schon seit einer ganzen Zeit. Und das wollen sie nicht. Und deswegen wollen sie diese Fähigkeiten des Iran definitiv für lange Zeit beenden, verhindern. Und das ist jetzt geschehen.
Ich muss nochmal nachfragen, weil Sie eben, ich habe Berlin verstanden. Worauf werden?
Genau, Berlin. Deswegen sagte ich einfach nur, als Berliner möchte man ja gern sich vorstellen, wie groß ist das alles? Ein Areal wie Berlin. Ständig Raketen drauf. Manche werden aus Nachbarschaften, Kreuzberg vielleicht, Stadtmitte geschickt. Also das ist ein ganz wildes Szenario, das man sich gar nicht vorstellen mag als Mensch. Nicht? Das ist das, was da in Relation passiert. Und wie gesagt, obendrauf gesattelt jetzt noch das Thema Nuklearwaffe. Und das wollte eben Israel, in dem Fall Netanyahu als Regierungschef,
unbedingt
dauerhaft verhindern.
Ja. Welche Auswirkungen auf das iranische Atomprogramm hat der israelische Angriff? Kann man das heute schon sagen?
Ja, das gibt's jetzt eine Zeit lang nicht mehr. Nicht? Das, was man ja gemacht hat, auch man misst ja schon ganz fleißig dort, ob es irgendwelchen nuklearen Austritt der Radioaktivität gibt. Die gibt's eben nicht. Das ist eine recht präzise Aktion gewesen. Und man hat insbesondere die Technologie zerstört. Das heißt, die wird man lange wieder aufbauen müssen. Man hat die Wissenschaftler, die das leiten, getötet. Und man hat die einen Vergeltungsschlag anführen müssen, plus deren Raketentechnologie außer Kraft gesetzt. Das ist jetzt heute eigentlich passiert. Also nicht nur die 2 Militärs, von denen wir erfahren haben, viele andere auch, die da involviert sind. Und damit kommt Israel vermutlich relativ gut dabei weg.
Wenn wir uns die Gesamtgemengelage angucken, Israel erwehrt sich im Norden des Landes den Angriffen der Hisbollah aus dem Libanon, dann der Krieg in Gaza. Wie stark ist die israelische Armee, dass sie es sich zutraut, gleich an mehreren Fronten zu kämpfen?
Ja, sie ist jetzt stärker tatsächlich nach den letzten Ereignissen, die passiert sind im Oktober, weil die Hisbollah war die versierteste Armee. Das waren Profis, Soldatenprofis in riesigen Mengen mit riesigen Raketenarsenalen. Hinzu kamen noch alle möglichen anderen Kriegsherde, Westjordanland, Gaza im Inneren, im Außen noch Irak, Syrien, die Houthis, der Iran selbst an und für sich. Also Sie sehen jede Menge, die dort alle bereit waren. Von denen gibt es jetzt praktisch nicht mehr. Syrien ist weg als Bedrohung, bis auf kleine Reste, die da sind. Das gleiche gilt für Irak. Die halten sich raus, die haben keinen Bock mehr drauf. Eigentlich machen nur die Houthis im Augenblick noch weiter, aber die sind eben auch nicht so viele. Deswegen war die Lage eben günstig, nicht? Die Nuklearanlagen nicht gut geschützt mehr seit Oktober und der Rest der Verbündeten im Wesentlichen pulverisiert.
Und ist das alles mit den USA abgesprochen, aber natürlich auch mit den Nachbarländern? Denn für die Angriffe muss die israelische Armee ja Jordanien überfliegen. Ich weiß nicht, Saudi-Arabien vielleicht, Irak kann ich mir nicht vorstellen. Wie ist das abgesprochen?
Wenn man es abspricht, ist es offen, dann weiß es jeder und man kann sich noch besser darauf vorbereiten. Also das wird man nicht getan haben. Und der Trump ist für Israel ein vergleichbar, vielleicht sogar noch ein größeres Problem als für uns. Das heißt, mit Trump wird man verabredet haben, dass es passiert, nachdem die Gespräche mit Iran stocken geblieben sind. Und der Rest muss damit auskommen.
Weitet die israelische Regierung den Krieg auch aus, um die Machtposition von Premier Netanyahu zu stärken?
Das ist immer sozusagen so ein Gedanke. Deswegen hatte ich mein Eingangsbeispiel genommen. Ich finde es einfach, wenn man täglich auf Nachbarschaften wie bei uns in Deutschland, so sieht es ja, sieht ja nicht anders aus, mit Raketen schießt und diese dann erfolgreich abwehrt, ist das tatsächlich das vordringlichere Argument. Da mag es auch neben Kriegsschauplätze geben, aber das ist nicht das Vordringliche. Gut. Die ganze Israel ist traumatisiert von dem 7. Oktober. Also das Drama ist ein anderes, nicht Netanjahus Zukunft.
Verstehe, Netanjahu will jetzt seinem Volk beweisen, ich beschütze euch. Wir haben auch schon gesprochen über die iranische Gegenwehr. Die iranische Luftverteidigung, sagen Sie, scheint geschwächt oder ist nicht mal mehr vorhanden. Kann Iran sich überhaupt verteidigen?
Das hat ja robust ein paar Jahre lang gegen Irak gekämpft. Das ist schon eine respektable Armee. Nur die Israelis sind tatsächlich pfiffig und überlegen, was die Technologie angeht. Sie sind sehr klein. Ich war kürzlich da. Man ist wirklich erstaunt. Das Land ist nicht nur klein, auch die Streitkräfte sind nicht wirklich klein. Ein paar 10.000 und die Masse davon läuft, wie Sie jetzt zum Beispiel, vielleicht vom Arbeitsplatz weg und geht ins Kämpfen. Also einfach, um sich vorzustellen, wie läuft das eigentlich mit der Verteidigung? Ne? Lässt seinen Arbeitsplatz im Stich und läuft hin, greift zur Waffe und macht damit. Das ist die Art und Weise, wie Israel sich dort verteidigt, mit viel Technologie, viel Know-how, Innovation. Etwas, wo wir langsam sind hier bei uns in Deutschland. Aber das machen sie ganz gut und damit halten sie sich über Wasser.
Und ganz kurz noch, kann Iran sich verteidigen?
Tendenziell machen sie das ja über Stellvertreter, also deswegen nutzen sie überall welche, die mitmachen und Dinge machen und machen das auch sehr klug, wenn man das im persischen Golf, wenn wir ihn jetzt so nennen, arabischen Golf, sagen andere, wenn man das dort sieht, dann schießen die auch mit kleinen Schnellbooten wie die Ukraine auf die großen Amischiffe und machen dicke Löcher rein. Das gibt den Amis zu bedenken. Also sie sind eine technologische, fitte, auch kluge, innovative Nation, die aber mit bescheidenen Mitteln Respekt schafft. Den Angriff auf Israel werden sie vermutlich nicht hinkriegen, aber ich würde nicht sagen, dass da kein Schaden entsteht. Der ist ja noch nicht vorbei und der ein oder andere Schaden, vielleicht auch Menschenleben, wird da sicherlich auch noch geopfert werden müssen.
Dankeschön fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Der Militärexperte Ralf Thiele war das. Er ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft Berlin und hat eingeschätzt, was da gerade passiert zwischen Israel und dem Iran.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Und damit nach Deutschland zur Innenpolitik. Die Bundesregierung will Unternehmen mit Steuererleichterungen ermuntern zu investieren. Der Bund will in den kommenden 3 Jahren auf 46 Milliarden Euro Steuereinnahmen verzichten. Allerdings schmälert das nicht nur den Haushalt des Bundes, sondern auch den der Länder und Kommunen. Und das bringt heute die Länderkammer, den Bundesrat, auf den Plan. Mehr aus dem Hauptstadtstudio von Sabine Henkel.
Der Ministerpräsident aus Sachsen, Michael Kretschmer, bringt die Lage auf den Punkt.
Unser Land ist in einer Krise.
In einer wirtschaftlichen Krise. Bundesregierung und Länder wollen gemeinsam da raus. Ihre Ziele sind die gleichen. Sie wollen der Wirtschaft auf die Sprünge helfen. Mit mehr Abschreibungsmöglichkeiten und Steuersenkungen. So weit, so gut, sagt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.
Da sind wir uns, das haben die Beratungen gezeigt, inhaltlich einig, dass das die richtigen Maßnahmen sind. Es gibt nur den Knackpunkt der Finanzierung.
Und der Knackpunkt ist gewaltig. Die Finanzierung führt nämlich zu erheblichen Steuerausfällen, nicht nur für den Bund, sondern auch für die Länder und Kommunen. Und das bei ohnehin schon knappen Kassen. Daher macht Michael Kretschmer die Position der Länder sehr deutlich. Das Entlastungspaket ist richtig.
Allerdings ist auch klar, dieses Paket wird hier nur eine Mehrheit finden, wenn es einen finanziellen Ausgleich gibt.
Ähnlich sieht es Björn Fecker, Bürgermeister in Bremen. Auch er fordert finanzielle Entlastung.
Wenn das gelingt, werde ich das Investitionssofortprogramm gerne unterstützen. In der aktuellen Fassung können wir als Land dem Gesetz nicht zustimmen.
Eindeutige Signale also an den Bundesfinanzminister. Lars Klingbeil ist im Bundesrat nicht dabei, lässt sich durch seinen Staatssekretär vertreten. Aber Klingbeil ist auch vor der Debatte schon klar, er muss den Ländern etwas geben. Ohne sie kein Entlastungspaket, kein Investitionsbooster, kein Investitionssofortprogramm, wie immer man die Steuerentlastung für die Wirtschaft auch nennen will. Daher hat Klingbeil gemeinsam mit den Ländern schon eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die nach Lösungen sucht. Schließlich rechnet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung mit einem erheblichen Aufschwung, wenn die Wirtschaft, wie von Klingbeil geplant, entlastet wird. Das sehen auch die Länder so. Und Hendrik Wüst, Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, fasst die Stimmung so zusammen.
Die Länder sind guten Willens. Wir wollen diese Entlastungsmaßnahmen für die Wirtschaft, weil wir sie jetzt brauchen. Aber wir müssen es auch können.
Die heute vielfach wiederholte Botschaft dürfte angekommen sein. Und wenn die Gespräche in der Arbeitsgruppe so konstruktiv laufen, wie behauptet wird, dann könnte es klappen mit dem Gesetz, auf das die Wirtschaft wartet. Und zwar noch vor der Sommerpause.
Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel war das. Genau 16.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Also ich kann mir vorstellen, davon träumt vielleicht jeder Amateurfußballer, einmal auflaufen wie die ganz Großen mit Fernsehübertragung und Interviews und Expertenanalyse. Also so richtig im Rampenlicht stehen. Im Rahmen der Dialogwoche des RBB im Mai konnten sich Brandenburger Fußballvereine für Euer Kick bewerben. Und unsere Wahl ist auf das Havelland-Derby in der Kreisliga B zwischen dem SV Rohlsdorf und Teltow United gefallen. Das übertragen wir morgen. Am Sonnabend live aus Teltow im RBB-Fernsehen. 14 Uhr geht's los. Vorab hatte ich vor einer Stunde Rohlsdorfs Mannschaftskapitän Lukas Kröscher am Telefon. Erste Frage an ihn, was war denn bei ihm los, als der RBB gesagt hat, also wir kommen zu euch. Das RBB-Fernsehen überträgt das Spiel Rohlsdorf gegen Teltow United.
Ja, also das war ein unbeschreibliches Gefühl. Die Freude war mir ins Gesicht geschrieben und man hat mich wahrscheinlich auch so gehört, weil es war ja ein Anruf, den ich bekommen habe. Und die paar Stunden, die ich dann noch hatte, um es der Mannschaft zu verkünden, waren ja voller Kribbeln. Und als ich dann der Mannschaft nach einem Sieg im Busendorf erzählt habe, sind die Gefühle einfach nur so explodiert und alle haben sich überschwänglich gefreut. Es war toll.
SV Rohlsdorf gegen Teltow United heißt die Ansetzung, das ist ein richtiges Derby in Teltow. Wie kommt ihr miteinander klar?
Es ist ein örtliches Derby, das ist richtig, aber es gab das Duell erst einmal, weil Teltow United ganz frisch gegründet wurde vor 5 Jahren.
Aha.
Aber mit der Geschichte jetzt kann es natürlich zu einem richtigen Derby werden. Und wir haben das Hinspiel gewonnen und haben uns das natürlich auch fürs Rückspiel live im RBB auf die Fahne geschrieben, da unsere Serie weiter auszubauen.
Worum geht's denn eigentlich, also sportlich, in diesem Duell morgen?
Sportlich geht es für uns darum, unsere Serie von 10 Siegen weiter fortzuführen. Also wir haben zuletzt 10-mal gewonnen. Und wir haben auch immer noch die Möglichkeit, den 3. Platz in der Liga zu erkämpfen. Und das ist natürlich das ganz klar ausgeschriebene Ziel.
Sie sind der Kapitän des Teams, also Sie sind morgen mit dabei, führen die Männer an. Was haben Sie abseits des Platzes noch alles zu tun im Vorfeld dieses Spiels?
Also es ist im Vorfeld des Spiels schon ganz viel passiert. Sämtliche Absprachen mit dem RBB in einem sehr engen Takt, was sehr gut funktioniert hat. Seit einer Woche wird der Sportplatz durchgängig auf Vordermann gebracht, dass wir die bis jetzt verkauften 700 Karten, also auch mindestens 700 Leute, da auch gebührend empfangen können. Heute gibt es nochmal einen Einsatz mit 20, 30 Leuten, um den Feinschliff zu verpassen und dann kann es morgen losgehen, 14 Uhr.
14 Uhr geht's los und ich habe ja gesagt, wir kommen mit dem ganz großen Besteck, also wir übertragen live. Wir haben im Vorfeld auch schon Interviews gedreht. Der Experte wird Ex-Bundesligaspieler Christian Beek sein und es werden wohl fast 1000 Zuschauer erwartet. Lieber Herr Krösche, was tun Sie, dass Ihre Mannschaft nicht dann einfach tot umfällt vor Aufregung?
Ja, da werde ich noch mal ein paar warme Worte an die Jungs richten. Wenn wir dann auf dem Spielfeld sind, dann werden die Knie vielleicht ganz kurz schlottern. Aber wie es dann so in aufregenden Situationen meistens ist, wenn der Anpfiff ertönt oder wenn es dann wirklich richtig losgeht, dann ist die Aufregung ganz schnell verflogen und dann geht es nur noch darum, die 3 Punkte zu Hause zu behalten.
Lukas Krösche sagt, das Kapitän des SV Rohlsdorf, der trifft morgen in der Kreisliga B Havelland auf Teltow United und das RBB Fernsehen überträgt ab 14 Uhr live.
Werbung.
Heute gibt's Pizza. Eine runde Genuss, herzhaft leckert mit Käse und Salami. Der neue Brutzler-Pizza-Style von Wiesenhof. Mann, ist das ne Wurst.
Und jetzt mit Brutzler Tickets für die UEFA Women's Euro 2025 gewinnen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Da hat Patrick Buchmüller den Blick drauf.
Es gibt langen Baustellenstau auf der westlichen A10 zwischen Dreieck Werder und Leest, aktuell 45 Minuten plus in Richtung Dreieck Havelland. Und in Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben 20 Minuten plus. Auf der südlichen A10 haben wir 30 Minuten plus in Richtung Dreieck Spreeau nach einem Unfall zwischen Genshagen und Rangsdorf. In Berlin läuft der Feierabendverkehr, auf dem Stadtring staut es sich in Richtung Wedding, Abwegstraße Straße aktuell 20 Minuten plus. Probleme in Gropiusstadt. Die Fritz-Erle-Allee ist wegen eines Feuerwehreinsatzes zwischen Zadek-Straße und Juchczak-Weg in beiden Richtungen gesperrt. Die weiteren Staupunkte sind die Straßen entlang des Stadtrings, Mühlendammbrücke, Elsenbrücke, Schlesisches Tor und die Abrissbrücke an der Wuhlheide sowie Rixdorfer Straße und Südostallee. Außerdem Rennbahnstraße Richtung Heinersdorf mit 20 Minuten plus und stadtauswärts haben wir 20 Minuten plus auf der A113.
16.20 Uhr ganz genau. Sabine Dahl im Studio.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Einen guten Tag wünsche ich. Die Operation Rising Lion nennt Israel seine Angriffe auf Städte und Atomanlagen in Iran. Der Löwe erhebt sich und tut was. Die Eskalation in Nahost ist unser Thema heute schon den ganzen Tag. Und jetzt auch in den Nachrichten mit Patrick Buchmüller.
Israel hat weitere Ziele im Iran angegriffen. Nach Angaben des Militärs waren mehr als 200 Kampfflugzeuge im Einsatz. Aus mehreren Städten wurden Explosionen gemeldet. Auch die Atomanlage Natanz war wieder Ziel. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Nach israelischen Angaben haben die Angriffe die Zerstörung des iranischen Atomprogramms zum Ziel. Es wurden aber offenbar auch Teile der iranischen Luftabwehr getroffen, sowie ranghohe Vertreter des Regimes getötet. Die Menschen in Israel bereiten sich derweil auf angekündigte iranische Gegenschläge vor. Viele haben sich mit Vorräten eingedeckt. Der Luftraum ist nach wie vor geschlossen. Der Flughafen in Tel Aviv hat den Betrieb eingestellt. Israels Politik und Militär sprechen von einem Angriff in letzter Minute, um zu verhindern, dass der Iran Atomwaffen baut. Das Land hatte stets den rein zivilen Zweck des Atomprogramms betont. Daran hatte es aber zuletzt immer größere Zweifel gegeben. Auch die internationale Atomenergiebehörde hatte dem Iran vorgeworfen, seine Verpflichtungen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen zu verletzen.
Die gegenseitigen Angriffe führen in beiden Ländern zu Einschränkungen. Israel hat den Notstand ausgerufen. Das öffentliche Leben steht weitgehend still. Die Menschen wurden aufgefordert, in der Nähe von Bunkern zu bleiben oder in öffentlichen Gebäuden wie Schulen Schutz zu suchen. Außerdem wurden weltweit alle israelischen Botschaften und Konsulate geschlossen. Der Iran hat laut der staatlichen Nachrichtenagentur INSA landesweite Internetsperren angeordnet. Sie sollten erst bei einer Rückkehr zur Normalität aufgehoben werden, hieß es. Die EU hat den unbürokratischen Schutz für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein weiteres Jahr verlängert. Die Innenminister der Mitgliedsländer haben einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission einstimmig angenommen. Ukrainerinnen und Ukrainer können damit weiter ohne Asylverfahren Schutz bekommen. Bei dem Treffen in Luxemburg gab es teils deutliche Kritik an Deutschlands Grenzkontrollen. Luxemburgs Innenminister verwies auf lange Staus für Pendler und weniger Besuche von Luxemburgern in Deutschland. Die Kontrollen widersprechen nach seinen Worten dem Spirit von Schengen. Ähnlich äußerten sich die Minister Polens, Frankreichs und Spaniens. Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,47%. Der Bundesrat hat am Vormittag einer entsprechenden Rechtsverordnung zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Die Anhebung war noch von der vorherigen Bundesregierung auf den Weg gebracht worden. Die Bundespolizei hat eine Zwischenbilanz zum temporären Waffenverbot an mehreren Berliner Bahnhöfen gezogen. Sie wertet den Einsatz bislang als erfolgreich. Mario Bartsch, RBB 24.
In den ersten zwei Wochen des Waffenverbots wurden laut Bundespolizei rund 2000 Menschen an den Bahnhöfen kontrolliert. Bei 136 seien gefährliche Gegenstände sichergestellt worden. Ein Verstoß gegen das Waffenverbot habe in 79 Fällen vorgelegen. Unter anderem seien mehr als 80 Messer und über 30 Reizstoffe sichergestellt worden. Bei den Kontrollen deckten die Beamten demnach auch knapp 220 weitere Straftaten auf. In 22 Fällen konnten außerdem offene Haftbefehle vollstreckt werden. Das Waffenverbot gilt noch bis zum 30. Juni und umfasst zum Beispiel Messer, Reizgas und Schusswaffen aller Art. Es gilt unter anderem an den Bahnhöfen Alexanderplatz, Südkreuz und Hauptbahnhof.
Der Berliner Senat will noch in diesem Monat ein dauerhaftes Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr beschließen. Es soll dann an allen Bahnhöfen gelten. In den USA sind für das Wochenende zahlreiche Demonstrationen gegen US-Präsident Trump angekündigt. Wie der Sender CNN berichtet, sind allein morgen mehr als 1.900 Kundgebungen geplant. Die Proteste sollen in nahezu allen Bundesstaaten stattfinden, beispielsweise auch in Washington. Dort findet am selben Tag eine große Militärparade anlässlich des 250. Gründungstages des US-Heeres statt. In Los Angeles und vielen anderen Städten demonstrieren bereits seit Tagen Menschen gegen Trumps harten Migrationskurs und Abschieberazzien. Die US-Regierung hat deshalb 4.000 Soldaten der Nationalgarde mobilisiert. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend viel Sonne und blauer Himmel. Aktuell in Berlin-Marzahn 22 und in Tempelhof 24 Grad. In Grünow sind es 21 und Senftenberg meldet 27 Grad. Nachts dann vielfach klar, 15 bis 9 Grad. Morgen wieder durchgehend sonnig, 27 bis 31 Grad. Am Sonntag dann Höchstwerte um 33 Grad. Am Nachmittag gibt's dann kräftige Schauer und Gewitter. Die Zeit 16.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und Sabine Dahl ist weiter für Sie im Studio. Ich grüße Sie. Die Eskalation im Nahen Osten, die Angriffe Israels auf den Iran und die iranischen Gegenschläge haben auch Auswirkungen in Deutschland. Sämtliche israelische Botschaften und Konsulate sind geschlossen. Deutsche Staatsbürger im Ausland sind aufgerufen, aufmerksam zu sein. Und Bundesaußenminister Johann Wadephul, zurzeit im Nahen Osten unterwegs, wird seine Reise nicht wie geplant fortsetzen können. Und wie reagiert die deutsche Bundesregierung? Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Schon sehr früh am Morgen tagt das Sicherheitskabinett rund um Bundeskanzler, Vizekanzler und Verteidigungsminister. Der Außenminister ist zugeschaltet von seiner Nahostreise. Sie alle sind auf dem Laufenden, denn
Israel hat die Bundesregierung in der Nacht über gezielte Militärschläge informiert,
sagt Johann Wadephul. Er ist gerade eben in Kairo gelandet. Die Entwicklungen im Nahen Osten.
Diese Entwicklungen sind mehr als besorgniserregend.
Und damit meint Wadephul nicht nur die Angriffe Israels auf den Iran, sondern auch die Eskalation durch den Iran, der im Geheimen weiter an seinem Atomprogramm gearbeitet hat, mit dem Ziel, eine Atombombe zu bauen. Eine der größten Sorgen Israels ist doch eine Staatsdoktrin der Mullahs, den jüdischen Staat von der Landkarte zu tilgen.
Israel hat das Recht, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen,
erklärt Wadephul in Einklang mit den Worten des Bundeskanzlers. Friedrich Merz hatte genau das bereits kurz nach der Sitzung seines Sicherheitskabinetts in einer Pressemitteilung gesagt und später über Regierungssprecher Cornelius erklären lassen.
Deutschland wird in diesem Zusammenhang all seine diplomatischen Mittel nutzen, um mäßigend auf die Konfliktparteien einzuwirken. Das Ziel muss aber klar sein. Das Ziel muss sein, dass Iran keine Nuklearwaffen entwickelt.
Sorge bereitet der Bundesregierung auch, wie sich der immer mehr eskalierende Konflikt im Nahen Osten in Deutschland niederschlägt. Die israelische Botschaft in Berlin ist seit dem Vormittag aus Sicherheitsgründen geschlossen. Auch im Bundesrat spricht man über die Lage im Nahen Osten. Auch hier große Besorgnis.
Ich mache mir Sorgen über die Situation ganz konkret und insgesamt. Ich kann nur hoffen, dass diese Eskalation weder in der Region noch sonst, wo jetzt noch zunimmt.
Dem Wunsch des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweizer schließt sich auch die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger an.
Man kann nur hoffen, dass alle Beteiligten mit dieser Situation mit großer Besonnenheit umgehen, damit daraus nicht ein Flächenbrand wird.
Ein Brand, dessen Auswirkungen man in Deutschland vermeiden möchte. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat daher angekündigt, den schon bestehenden Schutz jüdischer Einrichtungen zu verstärken.
Wir werden sicherheitspolitische Vorkehrungen treffen, um einen erhöhten Schutz israelischer und jüdischer Einrichtungen in Deutschland zu ermöglichen, weil wir darin eine mögliche erste Bedrohungslage sehen.
Die Lufthansa hat bis auf Weiteres alle Flüge von und nach Tel Aviv ausgesetzt.
Das also deutsche Stimmen zur Eskalation in Nahost. Jetzt ist es 16.29 Uhr, eine Minute vor 16:30 Uhr. Und unsere Nachrichten sind ja im Moment nicht gerade arm an Tod und Zerstörung gestern erst. Im westindischen Ahmedabad, ein Flugzeug stürzt in ein Wohngebiet. Mehr als 240 Menschen sind ums Leben gekommen. Wie durch ein Wunder hat ein Fluggast fast unverletzt überlebt, konnte aus der abgestürzten Maschine herausspringen. Korrespondentin Stefanie Markert über den Tag danach in Indien.
In weißem Gewand wie ein Arzt schritt Indiens Premier Modi zur Visite. Er besuchte einen Mann, der durchaus als Wunder von Ahmedabad bezeichnet werden kann. Es ist der einzig Überlebende der gestrigen Flugzeugkatastrophe, Vishwas Kumar Ramesh. All das passierte ja vor meinen Augen. Ich kann selbst nicht glauben, wie ich da lebendig rausgekommen bin. Ich dachte erst, ich würde auch sterben. Als ich dann aber meine Augen öffnete, begriff ich, dass ich bei Bewusstsein war, erzählt er Reportern am Krankenbett, unter dem linken Auge eine tiefe Schramme. Ramesh konnte noch selbst zum Krankenwagen humpeln. Als das Feuer ausbrach, erlitt mein linker Arm Verbrennungen. Ein Rettungswagen hat mich dann in diese Klinik gebracht. Vishwas Kumar Ramesh, er ist 40, Brite mit indischer Abstammung. Er hat Frau und Kind in London, lebt und arbeitet dort selbst seit 20 Jahren. Er hatte weitere Familienmitglieder an Bord, einen Bruder, Onkel und Tante. Doch noch in der Nacht erklärte er India offiziell, dass alle anderen 241 Passagiere und Crewmitglieder bestätigte Todesfälle seien. Was aber war mit dem 787 Dreamliner von Boeing geschehen? Ramesh erinnert sich. Binnen einer Minute nach dem Start schien es so, als stoppe das Flugzeug für 5 oder 10 Sekunden. Da war scheinbar was passiert. Im Flugzeug gingen grüne und weiße Lichter an. Dann schlug es in das Wohnheim mit voller Geschwindigkeit ein und ich habe alles mit angesehen. Flugzeugteile ragen bizarr aus dem Wohnheim, das zu einem Medical College gehört. Die Studierenden waren dort gestern gerade beim Mittagessen. Premier Modi besuchte auch verletzte Studenten. Indes fanden Einsatzkräfte heute in den Trümmern weitere sterbliche Überreste. Der örtliche Polizeivizechef Kanan Desai sagte, bislang seien 265 Todesopfer aus dem Flugzeugwrack und aus den betroffenen Gebäuden geborgen worden. Unter den Toten seien mindestens 24 Menschen, die nicht an Bord des Flugzeugs gewesen wären. Die offizielle Opferzahl werde aber erst nach Abschluss aller DNA-Tests mitgeteilt, hatte Indiens Innenminister Amit Shah bereits gestern Abend erklärt. Der Air India Flug Nummer 171 war Donnerstagmittag von der westindischen Millionenmetropole Ahmedabad nach London Gatwick gestartet. Auf der zerknitterten Bordkarte des Überlebenden ein roter Immigration India Stempel und die Sitznummer Seat 11A, erste Reihe Economy, Platz 11A, am Notausgang lebensrettend. Als meine Tür aufbrach, sah ich, dass da etwas Platz war und dass ich versuchen konnte, herauszukommen. Das habe ich dann auch gemacht und es geschafft. Die gegenüberliegende Seite des Flugzeugs war in die Fassade des Gebäudes gekracht. Auf der Seite konnte wohl niemand entkommen. Vishwas Kumar Ramesh muss sich ausruhen. Außerhalb des Krankenhauses wird nach der Unglücksursache geforscht. Warum waren die Landeräder noch ausgefahren, Klappen an den Tragflächen aber offenbar nicht? Das bringt viel Luftwiderstand. War etwas mit dem Motor, der Elektronik, ein Vogelschwarm? Inzwischen konnte bereits der Flugschreiber mit den Videoaufnahmen der Cockpit-Instrumente gefunden werden. Man sucht noch nach dem Voice Recorder, denn die Piloten hatten einen Mayday-Notruf abgesetzt und waren dann verstummt. In Indiens Medien wird die Frage diskutiert, ob alle Dreamliner vom selben Typ vorläufig am Boden bleiben sollten. Teams aus Großbritannien, von Boeing aus den USA und die lokalen Behörden arbeiten Hand in Hand. Air India soll 47 Dreamliner gekauft haben, die mit ihrer Leichtbauweise als innovativ gelten. Bis zu dem Crash gestern hielt der Dreamliner einen Rekord, seit Inbetriebnahme 2011 keine tödlichen Unfälle verursacht zu haben.
Reporterin Stefanie Markert berichtet von Leipzig aus für das ARD-Studio Neu-Delhi. Es ist 16.33 Uhr, hier ist das RBB 24 Inforadio und ich habe einen dringenden Verkehrshinweis. Vorsicht auf der A111, Fahrtrichtung Dreieck Oranienburg. Zwischen Schulzendorfer Straße und Stolpe eine Stoßstange auf der rechten Spur. Bitte Vorsicht auf der A111 zwischen Schulzendorfer Straße und Stolpe. Also das Wetter passt. Wer schon ins Wochenende starten kann, der hat schönstes Badewetter. Aber Achtung! Das Badewasser in unseren schönen Seen in Brandenburg und Berlin ist noch etwas frisch, auch wenn die Sonne so schön scheint. Einer der beliebtesten Seen in Berlin ist der Schlachtensee. Idyllisch im Südwesten der Stadt, im Wald gelegen. RBB 24 Inforadio-Reporterin Anke Michel ist hingefahren, hat festgestellt, da ist schon richtig was los. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie auch ins Wasser gegangen ist.
Auf den Liegewiesen am Schlachtensee ist richtig Betrieb. Sonnenanbeter genießen die Sonnenstrahlen. Einige Familien haben eine große Decke ausgebreitet und picknicken entspannt mit Blick auf das blaue, klare Wasser. Und auch im Wasser ist schon was los. Kinder planschen am Rand. Einige Schwimmer haben sich reingewagt und ziehen ihre Bahnen. Sylvia sitzt mit nassen Haaren am Ufer. Sie ist gerade aus dem Wasser gekommen und nun tiefenentspannt.
Kalt, aber wunderbar. Und im ersten Moment kriegt man Schreck, aber dann geht es.
Ja, ne? Wenn man erstmal so ein paar Züge gemacht hat, dann gewöhnt sich der Körper irgendwie dran, ne?
Genau. Also man kann da richtig weiter schwimmen und will eigentlich gar nicht mehr raus.
Auch Lancelot ist gerade quer über den See gekrault.
Ich weiß, dass es kalt ist, aber man muss es einfach machen und einfach reinlaufen und man erwartet die Kälte natürlich, aber es hilft nicht zu zögern. Ja, das ist mein Perspektiv. Man muss es einfach machen.
Ohne viel nachdenken.
Genau. Man muss nicht zu viel überlegen.
Das Wasser hat eine Temperatur von 18 Grad. Wem das noch zu frisch sein sollte, der kann sich auch ein Ruderboot ausleihen und auf dem Wasser bleiben oder mit einem Stand-up-Paddling-Board übers Wasser gleiten. Das verleiht Philipp.
Ja, wir erklären kurz, wie man das Paddel einstellt, wie man aufs Board steigt, wie man sicher wieder runterkommt. Und dann sagen wir aber, am Schlachtensee sind perfekte Bedingungen. Wir haben kein Motorboot, wir haben relativ wenig Wind. Es sind perfekte Einsteigerbedingungen, sodass sich jeder hier frei ausprobieren kann.
Wer morgen oder übermorgen einen Ausflug zum Schlachtensee plant, am Wochenende wird es bei schönem Wetter immer sehr voll. Vivian, die war heute schon da, hat aber für morgen einen Tipp.
Früh aufstehen, früh herkommen, am besten noch Stand-Up-Paddleboard mitbringen und eine Hängematte und sich ein Plätzchen suchen und dann kann man hier den ganzen Tag verbringen.
Tipps zum Badevergnügen am Schlachtensee. Dort war RBB 24 Inforadio-Reporterin Anke Michel.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Abends in den Nachtzug steigen und morgens erholt am Ziel aufwachen. Und das ab 79 Euro in einem privaten Abteil. So will es das neue Berliner Startup Nox ab 2027 anbieten, will damit dem Flugzeug Konkurrenz machen. Die Bahn ist ja längst aus dem Nachtgeschäft ausgestiegen. Die österreichische ÖBB, die betreibt noch einige wenige Nachtzüge im Fernverkehr. Bis die frische Konkurrenz aus Berlin aber loslegt, ist noch einiges zu erledigen. Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser hat die beiden Gründer im Coworking Space in Kreuzberg getroffen.
Das Berliner Startup Nox steht noch ganz am Anfang. Aber die Vision ist groß.
Unsere Vision ist, dass wir es wirklich schaffen, dass Leute, die aktuell viel fliegen, viel unterwegs sind, eine ernsthafte Alternative zum Fliegen zu bekommen. Und das wollen wir im Endeffekt hinkriegen, indem wir über Nacht Züge anbieten, in denen man vernünftig schlafen kann mit nur privaten Räumen.
Sagt einer der beiden Gründer, Yannick Smaller. Der 30-Jährige hat vorher bei Flixtrain und Bolt gearbeitet und kennt die Mobilitätsbranche. Sein Mitgründer Thibaut Constant, 28, bringt Erfahrungen aus Frankreich mit. Unter anderem von der französischen Staatsbahn SNCF und aus mehr als 400 selbstverbrachten Nächten in verschiedensten Nachtzügen.
Das Konzept ist perfekt. Du schläfst ein und wachst in einer anderen Stadt, einem anderen Land auf. Aber in der Realität trifft es nicht die Erwartungen. Zu teuer und du musst die Nacht mit fremden Leuten verbringen. Selbst ich, der Nachtzüge liebt. Wenn ich mit 5 Leuten reise, von denen einer schnarcht und der andere das Licht nicht ausmachen will, dann habe ich mich immer gefragt, wie können wir das besser machen?
Aus Sicht der Gründer ist das Potenzial von Nachtzügen längst nicht ausgeschöpft. Anders als die Konkurrenz, zum Beispiel die österreichische Bundesbahn, wollen sie eine neue Zielgruppe ansprechen. Der Fokus, wie gewinnt man vor allem Geschäftsreisende, die bislang auf das Flugzeug setzen?
Was muss passieren eigentlich, damit Leute wirklich vom Flieger wechseln? Und das ist einmal diese Privatsphäre, die wir rausgefunden haben. Das andere ist der Preis. Und dadurch, dass wir das Ganze relativ standardisiert und dementsprechend auch sehr effizient anbieten können, schaffen wir es, das Ganze ab einem Preis von 79 Euro für ein Einzelabteil und tatsächlich 75 Euro dann pro Person in einem Doppelabteil, wenn ich zu zweit fahre, anzubieten.
Den Preis wollen sie flexibel an die Auslastung anpassen, damit die Züge möglichst voll sind und sich der Betrieb lohnt. In etwa 2 Jahren soll dann der erste Nachtzug von Nox fahren. Bis dahin gibt es aber noch einige Herausforderungen.
Also eins der allergrößten Themen ist das Rollmaterial, sprich die Wagen. Lokomotiven sind gar nicht so ein großes Problem, da gibt es recht viele von und recht standardisiert auch. Tatsächlich der Zugang zu Wagen ist die größte Herausforderung, die wir gerade sehen. Es gibt einige auch gebrauchte Wagen auf dem Markt in sehr gutem Zustand, wo wir auch uns teilweise schon welche gesichert haben, die wir nutzen können mit dem Umbau. Gleichzeitig gibt es aber auch noch die Möglichkeit, direkt neue Fahrzeuge anzubieten. Da gucken wir uns auch gerade Optionen an.
Wohin die ersten Züge fahren, das steht noch nicht fest. Mit 5 Routen will das Start-up beginnen und bis 2035 dann mehr als 100 Städte in ganz Europa miteinander verbinden. Darunter auch Verbindungen aus Berlin, zum Beispiel nach Wien, Zürich oder Warschau.
Genau, es sind neue Nachtzüge von Berlin aus in Planung. Als Städtel haben Jüdinnen und Juden früher kleine Siedlungen mit hauptsächlich jüdischer Bevölkerung bezeichnet, Orte des Miteinanders. In Berlin wird der Begriff seit einigen Jahren neu belebt. Städtel ist der Name für ein Festival, das jiddische Kultur nicht nur bewahrt, sondern auch weiterdenkt. Und das Städtel Berlin Festival, das läuft derzeit und wir reden drüber ausführlich um 5:15 in der Kultur.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Patrick Buchmüller nochmal mit der dringenden Meldung.
Vorsicht auf der A111 Berlin Richtung Dreieck Oranienburg. Zwischen Schulzendorfer Straße und Stolpe liegt eine Stoßstange auf der rechten Spur. Langer Baustellenstau auf der westlichen A10 zwischen Dreieck Werder und Leest aktuell 45 Minuten plus in Richtung Dreieck Havelland und in Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben plus 20 Minuten. Probleme auch auf der südlichen A10 in Richtung Dreieck Spreeau. Nach einem Unfall ist zwischen Genshagen und Rangsdorf eine Spur blockiert, zurzeit 4 Kilometer Stau. In Berlin entspannt sich die Lage, auf dem Stadtring stockt es aber noch in Richtung Wedding, Abwegstraße aktuell 10 Minuten plus und auf der A113 haben wir 15 Minuten plus statt auswärts bis Tunnel Rudower Höhe. Staupunkte in der Innenstadt sind außerdem Mühlendammbrücke, Elsenbrücke, Schlesisches Tor und die Abrissbrücke an der Wuhlheide.
Und jetzt ist es 16.40 Uhr. Einen guten Tag wünsche ich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sabine Dahl. Diese Militärschläge müssen lange, lange vorbereitet worden sein. Und der israelische Premierminister sagt, das geht so lange weiter, wie es muss, um das israelische Überleben zu sichern. Israel greift Iran an. Den aktuellen Stand hat jetzt Patrick Buchmüller in den Nachrichten.
Israel hat seine Angriffe auf den Iran fortgesetzt. Nach Angaben des Militärs waren mehr als 200 Kampfflugzeuge im Einsatz, um die rund 100 Ziele zu treffen, darunter die Atomanlage Natanz. Die israelische Regierung begründet ihr Vorgehen damit, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. Unser Korrespondent für den Iran, Benjamin Weber.
Der israelische Angriff hat bis zum späten Nachmittag 78 Tote und über 300 Verletzte gefordert. Und das allein in der Provinz Teheran. Das melden übereinstimmend verschiedene Medien im Iran. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Neben Militäreinrichtungen und Atomanlagen hat Israel auch dicht besiedelte Wohnviertel angegriffen. Vermutlich, um dort hochrangige Offiziere zu treffen. Bilder und Videos zeigen zerstörte Häuser in der Hauptstadt. Iranische Staatsmedien sprechen von zivilen Opfern.
Die gegenseitigen Angriffe führen in beiden Ländern zu Einschränkungen. Israel hat den Notstand ausgerufen, das öffentliche Leben steht weitgehend still. Die Menschen wurden aufgefordert, in der Nähe von Bunkern zu bleiben oder in öffentlichen Gebäuden Schutz zu suchen. Außerdem wurden weltweit alle israelischen Botschaften und Konsulate geschlossen. Der Iran hat laut der staatlichen Nachrichtenagentur INSA landesweite Internetsperren angeordnet. Sie sollten erst bei einer Rückkehr zur Normalität aufgehoben werden, hieß es. Die EU hat den unbürokratischen Schutz für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein weiteres Jahr verlängert. Die Innenminister der Mitgliedsländer haben einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission einstimmig angenommen. Ukrainerinnen und Ukrainer können damit weiter ohne Asylverfahren Schutz bekommen. Bei dem Treffen in Luxemburg gab es teils deutliche Kritik an Deutschlands Grenzkontrollen. EU-Korrespondentin Katrin Schmidt.
40 Jahre Schengen, also Reisefreiheit innerhalb Europas. Dieses Jubiläum begleitet das Treffen der EU-Innenministerinnen und Minister. Und es sollte Mahnung sein, dass die Grenzkontrollen so schnell wie möglich enden, so EU-Innenkommissar Brunner. Polen kritisiert erneut, man stimme den Kontrollen an den Binnengrenzen nicht zu. Luxemburg hat bereits im Februar Beschwerde bei der EU-Kommission gegen das Vorgehen Deutschlands eingelegt und erwartet, so heißt es heute, ein Gutachten dazu im Oktober. Wir hoffen, dass die Europäische Kommission als Hüterin der Verträge jetzt auch Zähne zeigt, so Luxemburgs Innenminister Gloden.
Der Bundesrat hat heute zum ersten Mal über den sogenannten Investitionsbooster der Bundesregierung beraten. Die Länder machten dabei deutlich, dass sie die Pläne nur mittragen, wenn sie und die Kommunen dafür an anderer Stelle finanziell entlastet werden. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henke.
Daher sucht eine Arbeitsgruppe nach Lösungen. Die Ministerpräsidenten zeigten sich optimistisch, dass das gelingt und die entsprechenden Gesetze noch vor der Sommerpause beschlossen werden können. Im Prinzip sind sich alle einig, Bundesregierung und Länder, Deutschland soll wirtschaftlich wieder wachsen. Damit das gelingen kann, sollen Unternehmen entlastet werden. Die Bundesregierung will das erreichen, indem sie unter anderem mehr Abschreibungen ermöglicht. Unternehmen, die zum Beispiel Maschinen kaufen, können die mit 30% über 3 Jahre abschreiben. Sie zahlen also weniger Steuern. In einem weiteren Schritt sollen sie dann von ihren Gewinnen weniger Steuern bezahlen.
Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,47%. Der Bundesrat hat am Vormittag einer entsprechenden Rechtsverordnung zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Die Anhebung war noch von der vorherigen Bundesregierung auf den Weg gebracht worden. Das trockene Frühjahr hat dazu geführt, dass die Spree an einigen Stellen nur noch etwa halb so viel Wasser führt wie im langjährigen Mittel. Das geht aus einem Bericht der Berliner Senatsumweltverwaltung hervor. Auch der Durchfluss der oberen Havel am Pegel Borgsdorf lag fast 50% unter dem Durchschnitt. Von Februar bis April gab es fast ein Drittel weniger Niederschlag als normal. Auch der Mai war deutlich zu trocken. Dadurch ist der Boden bis in 80 Zentimetern Tiefe stark ausgetrocknet. Vor allem Stadtbäume leiden deshalb zunehmend unter Trockenstress. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat 2 Männer angeklagt, die mit fingierten Rechnungen insgesamt mehr als 500.000 Euro erschlichen haben sollen. Die Taten sollen die 71 und 46 Jahre alten Männer mit einem Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen begangen haben. Dabei sollen Rechnungen für Handwerksleistungen gestellt worden sein, die nie erbracht wurden. Ein Teil des erschlichenen Geldes soll dann an den Amtsmitarbeiter gegangen sein. Der ist inzwischen gestorben. Die Fälle kamen durch eine interne Prüfung der Senatsverwaltung ans Licht. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend viel Sonne und blauer Himmel. Aktuell in Berlin Adlershof 24 und in Wannsee 25 Grad, Eberswalde 23 und in Fürstenwalde 26 Grad. Nachts vielfach klar, 15 bis 9 Grad. Morgen durchgehend sonnig, 27 bis 31 Grad. Am Sonntag dann 33 Grad, am Nachmittag teils kräftige Schauer und Gewitter. Die Zeit 16.46 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und ich bin Sabine Dahl. Guten Tag. Israel hat Irans Atomanlagen angegriffen. Der israelische Regierungschef sagt, er wollte einem iranischen Militärschlag zuvorkommen. Was ist der Hintergrund der Feindschaft zwischen Israel und dem Iran? Die Beziehung der Länder ist kompliziert. Damals, bei der Gründung Israels 1948, war das Land unter dem damaligen Schah von Persien ein Freund Israels. Persien hat als eines der ersten Länder den Staat Israel anerkannt. Aber jetzt will Iran das Land von der Weltkarte radieren, sagen zumindest die religiösen Führer des Iran immer wieder über Israel. Was ist die Ursache für die Feindschaft? Friederike Grund und Werner Schoninger aus der RBB 24 Inforadio-Redaktion bringen es auf den Punkt.
Der Iran und Israel sind seit der Islamischen Revolution 1979 verfeindet. Aus der Revolution ging die Islamische Republik unter dem sogenannten Revolutionsführer Ayatollah Khomeini hervor. Diese Islamische Republik löste das bis dato herrschende westlich eingestellte Schah-Regime ab.
Offener Antisemitismus bis hin zur Holocaustleugnung.
Das prägt den iranischen Ton gegenüber Israel, stets untermalt mit eindeutigen Vernichtungsdrohungen. Denn seit Khomeini ist es offizielles Staatsziel des Iran, den, wie es heißt, USA-freundlichen zionistischen Staat auszulöschen.
Unterstützung militanter, israelfeindlicher Gruppierungen.
Und das im gesamten Nahen Osten. Zu ihnen gehören etwa die Hamas in Gaza, der palästinensische islamische Dschihad, die Schiitenmilizen der Houthis im Jemen und die libanesische Hisbollah. Israel sieht sich dadurch einer wachsenden Bedrohung von vielen Seiten gegenüber.
Offene Gewalt, die sich auch im Ausland auswirkt.
Zum Beispiel mit Bombenanschlägen in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. 1992 ist hier die israelische Botschaft das Ziel, 2 Jahre später das jüdische Zentrum der Stadt. Bei beiden Anschlägen sterben Menschen, an beiden Anschlägen war einem Gerichtsurteil zufolge auch der Iran beteiligt, was Teheran dementiert.
das iranische Atomprogramm.
Es wird 2002 bekannt. Der Iran versucht im Geheimen, Uran anzureichern, offiziell für die zivile Nutzung. Davon fühlt sich Israel, selbst faktische Atommacht, bedroht. Israel geht dagegen gewaltsam vor, 2010 durch einen Cyberangriff auf iranische Atomanlagen, 2012 durch einen Bombenanschlag auf einen iranischen Atomforscher. 2021 wird ein weiterer Atomforscher ermordet. Israel dementiert, damit etwas zu tun zu haben.
Die jüngste Eskalation.
Im April 2024 bombardiert Israel das Gelände der iranischen Botschaft im syrischen Damaskus. Dabei sterben ranghohe iranische Kommandeure und Offiziere der Revolutionsgarde. Dieser Angriff ist der Beginn eines Schlagabtausches zwischen den Ländern, bei dem der Iran Israel erstmalig mit Drohnen angreift und das großflächig. Die jüngsten israelischen Angriffe, unter anderem auf iranische Atomanlagen in der vergangenen Nacht, wertet der Iran als Kriegserklärung.
Die Vorgeschichte dieses Konflikts zwischen Israel und dem Iran, die haben uns Friederike Grund und Werner Schoninger aus der Inforadio-Redaktion erklärt.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Gegen die Plastikverschmutzung im Meer, gegen die Ausbeutung der Tiefsee, das waren zwei wichtige Punkte auf der Agenda der UNO-Ozeankonferenz in Nizza in Frankreich. Sie geht heute zu Ende. Was die Delegierten besprochen, vielleicht auch erreicht haben, dazu jetzt mehr im Inforadio-Interview mit unserer Korrespondentin Caroline Düller in Nizza. Erste Frage an Sie, wird es heute ein Abkommen geben?
Nein, das war aber in Nizza auch nicht das Ziel. Das ist immer so ein bisschen schwer zu vermitteln. Aber es ging hier nicht um bindende Beschlüsse. Das Ziel ist, den sogenannten Aktionsplan von Nizza aufzustellen. Der setzt sich zusammen aus der Abschlusserklärung dieser UN-Konferenz und den freiwilligen Verpflichtungen der Staaten, die hier teilgenommen haben. Diese Abschlusserklärung soll jetzt am Abend angenommen werden. Aus Sicht von Umweltschützern ist die aber nicht ambitioniert genug. Die liegt auch schon lange vor, ist ausverhandelt und stellt aus Sicht von Umweltschützern eben nur den kleinsten gemeinsamen Nenner.
Was wird wohl drinstehen zunächst einmal zum Thema Tiefseebergbau?
Also in diesem Punkt betont die Erklärung, dass es mehr Wissen über die Ökosysteme der Tiefsee braucht und verweist auf das sogenannte Vorsorgeprinzip. Das heißt, keine Aktivitäten in der Tiefsee ohne weiteres Wissen. Das ist eine relativ deutliche Positionierung, die ist aber nicht bindend und deshalb hat sich hier in Nizza eine Koalition gebildet von fast 40 Staaten, die sich für ein Moratorium beim Tiefseebergbau aussprechen und da gehören auch Deutschland und Frankreich dazu.
Welche Länder sind denn ganz vorne mit dabei, in mehreren Kilometern Tiefe Mineralien abzubauen?
Einmal natürlich die USA unter Präsident Donald Trump. Der hatte ja per Dekret sogar erlaubt, diese Mineralien in der Tiefsee auch außerhalb der amerikanischen Hoheitsgewässer abzubauen, worin Experten einen Verstoß gegen das Völkerrecht sehen. Denn diese Mineralien außerhalb staatlicher Hoheitsgewässer in der Tiefsee gelten als gemeinsames Erbe der Menschheit. Aber auch kleine Inselstaaten wie zum Beispiel Nauru oder Tonga pushen dieses sogenannte Deepsea-Mining, denn sie sehen darin eine Chance für wirtschaftliche Entwicklung.
Und dieses Deepsea-Mining, wie sehr schädigt das die Weltmeere?
Wie sehr, das weiß niemand. Und genau das ist das Problem und auch der Grund, aus dem sich eben diese knapp 40 Staaten hier für eine vorsorgliche Pause ausgesprochen haben. Wissenschaftler warnen aber vor möglicherweise katastrophalen Folgen, denn das sind sehr empfindliche Ökosysteme. Viele Arten, die dort leben, sind noch gar nicht erforscht. Niemand weiß, wie schnell sich diese Tiefseeböden erholen würden. Das könnte Lebensräume zerstören und auch die Nahrungsgrundlage für den kompletten Rest der Nahrungskette.
Und zum Thema Vermüllung der Meere, Frau Düller, was wurde da besprochen?
Da gab es hier den sogenannten Weckruf von Nizza in Sachen Plastik. Das sind diesmal 95 Staaten, die sich dafür einsetzen, dass es einen verbindlichen Vertrag zum Umgang mit Plastik gibt, der auch das Thema weniger Produktion angeht. Dazu gibt es aber eigene Verhandlungen und da startet die nächste Runde auf UN-Ebene in Genf im August.
Und wenn Sie das zusammenfassen, welchen Eindruck haben Sie bei der Konferenz erhalten? Wie sehr ist Deutschland am Schutz der Weltmeere interessiert?
Also ich glaube, mangelndes Interesse vorzuwerfen wäre nicht fair. Die Bundesregierung hat angekündigt, das UN-Hochseeschutzabkommen zu ratifizieren. Das war auch ein sehr wichtiges Ziel hier in Nizza. Dazu müssen in Deutschland aber ein Ratifizierungs- und ein Umsetzungsgesetz geschrieben werden, was vielen halt zu langsam vorangeht. Also zum Beispiel der WWF warnt davor, dass dieser Prozess in Deutschland jetzt einschläft. Aber auf der anderen Seite ist Deutschland eben auch Teil dieser Koalition für ein Moratorium beim Tiefseebergbau, wobei die Bundesregierung, anders als Frankreich, sich nicht per se für ein Verbot einsetzt.
Ja, alles sehr hochkomplex, was da bei Ihnen verhandelt wird. Welche Themen waren noch besonders umstritten? Oder vielleicht ist ja auch was ganz leicht über den Tisch gegangen?
Also das große Thema Finanzierung ist natürlich eines, das jetzt nicht das zentrale Thema hier in Nizza war, das aber hinter all dem steht. Denn die Staaten können sich natürlich zu was auch immer sie möchten verpflichten. Wenn dahinter eben nicht die entsprechenden Finanzierungsangebote stehen, dann ist es mit dem Ozean und dem Meeresschutz nicht so weit her. Und man muss eben sagen, dass dieses UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung 14, also der Meeres- und Ozeanschutz, von allen das ist, das am wenigsten finanziert ist.
Caroline Düller, ARD-Korrespondentin derzeit bei der UNO-Ozeankonferenz in Nizza in Frankreich.
RBB 24 Inforadio Kultur.
2016 ist das Städtel Berlin Festival entstanden, ein Fest für jiddische Kultur mit Konzerten, Theatern, Workshops in ganz Berlin. Dienstag hat das diesjährige Städtel begonnen, das Festival geht noch bis Sonntag und Eindrücke von den ersten Tagen hat Kulturreporter Miron Tennenberg gesammelt.
A schönen guten Abend, teure Freund. Shalom Aleichem.
Sascha Lurje begrüßt das Publikum im grünen Salon der Berliner Volksbühne. Es ist der erste Abend, der Auftakt von Städtel Berlin in diesem Jahr.
In dem Kern von dem Kern, die Ursibe, mit dem Sichel nicht zu verhaben, mit dem Bewusstsein nicht zu ergreifen, in dem Unterbewusstsein gehaben, Intuitie.
An diesem Abend auf der Bühne singen und spielen und lesen Marina Frenk, Christian David und Craig Judelmann. Schwer zu sagen, wer bei dieser musikalischen Lesung welche Rolle einnimmt. Mal spricht die eine, mal die anderen. Die Instrumente, Geige, Keyboard, Klarinette, Gitarre, wechseln ebenso reihum. Das Programm ist launig und unterhaltsam.
Welcome to Demons of Astropil.
Have you ever heard of Astropil? Starry Astropil, also known as Ostropol or Ostropolje. It is a village on the Sluch River in the Volhynia region of Ukraine.
Die KünstlerInnen stellen das ukrainische Dorf Ostropol an der Sluch vor. Begleitet von Geschichten von Geistern und Dämonen, Rabbinen und ihren Anekdoten, Polen und Kosaken und Pogromen und Witzen und Kabbalisten und.
Who knows? Oedipus, Schmedipus, as long as the boy loves his mother.
Anfangs wirkt die Performance leicht, wird über den Abend von nur knapp 1,25 Stunden jedoch immer schwerer. Das könnte auch für das gesamte Programm des Festivals Städtel Berlin stehen.
Mein Name ist Christian David, ich bin Musiker, ich spiele Klarinette und alles mögliche andere und arbeite seit 30 Jahren denke ich auch in jiddischer Musik. Und hier beim Städtel Berlin Festival mache ich die Grafik und vieles hinter den Szenen. Bin in diesem Jahr gar nicht so stark im Orga-Team, aber ansonsten das auch. Und wir sind eigentlich eine kleine, sehr verbundene Familie von Menschen, die daran zusammenarbeiten.
Und das merkt man auch. Die KünstlerInnen sind vor und nach der Show in Gespräche verwickelt. Man begrüßt sich herzlich, ohne dabei auf neue Gesichter hinabzuschauen.
Ja, es ist immer auch ein bisschen ein Familientreffen natürlich.
Entstanden ist das Festival vor 9 Jahren in Berlin, als sich aus einfachen Jam-Sessions aus dem jiddischen Spektrum ein Programm formierte. Daraus wurde zuerst das Städtel Neukölln, weil viele dort einfach wohnten. Mittlerweile nennt sich das Festival Städtel Berlin, weil Berlin, vor allem das jiddische Berlin, eben doch ein Dorf ist.
Also das Städtel Berlin Festival mit jiddischer Kultur, das geht noch bis Sonntag.
Morgen im RBB 24 Inforadio.
Sie haben gedient, geopfert, Verantwortung getragen. Jetzt bekommen ehemalige Angehörige der Bundeswehr einen eigenen Tag. Zum ersten Mal wird der Nationale Veteranentag begangen. Was bedeutet diese neue Anerkennung für Soldatinnen und Soldaten? Und spiegelt sie echten Rückhalt in der Gesellschaft wider? Fragen an Kapitän zur See Stefan Küttler. Morgen um 12.33 Uhr hier bei uns im RBB 24 Inforadio.
Mattei fragt. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.
Das Wetter. In Berlin und Brandenburg strahlend schön da draußen. Blauer Himmel, Sonnenschein. Nur der Wind ist ein bisschen unangenehm. Berlin meldet 24, 25 Grad. Cottbus und Frankfurt oder 24 Grad. Es können noch bis 27 Grad werden. Und es bleibt genauso strahlend schön bis zum Abend, bis in die Nacht.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Richtig viel los. Patrick Buchmüller.
Ja, langer Baustellenstau auf der westlichen A10 zwischen Dreieck Werder und Leest, aktuell 45 Minuten plus in Richtung Dreieck Havelland. Und in Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Föben 20 Minuten plus. Probleme auch auf der südlichen A10 in Richtung Dreieck Spreeau. Nach einem Unfall ist zwischen Genshagen und Rangsdorf eine Spur blockiert, zurzeit 8 Kilometer Stau und eine Stunde extra. Die A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Fehr-Berlin und Kremmen ist nach einem Unfall nur eine Spur frei. Sie brauchen bis zu 20 Minuten länger. In Berlin läuft es deutlich besser. Auf dem Stadtring stockt es aber noch in beiden Richtungen zwischen Dreieck Charlottenburg und Schmargendorf. Auf der A113 stockt es stadtauswärts von der Spätstraße zum Tunnel Rudower Höhe. Staupunkte in der Innenstadt sind unter anderem noch die Provinzstraße Richtung Schönholz, die Rudolf-Rühl-Allee Richtung Biesdorf sowie rund um die Abrissbrücke an der Wuhlheide. Allen unterwegs gute Fahrt.
Und einen guten Tag. Es ist 17 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sabine Dahl. Da muss auch der deutsche Außenminister seine Reisepläne ändern. Er ist im Moment im Nahen Osten unterwegs, heute in Ägypten und dann wollte er weiter nach Jordanien und Israel. Das hat er abgesagt. Der Grund, die Eskalation zwischen Israel und Iran. Patrick Buchmüller hat die Nachrichten.
Israel hat seine Angriffe auf den Iran fortgesetzt. Nach Angaben des Militärs waren mehr als 200 Kampfflugzeuge im Einsatz, um rund 100 Ziele zu treffen, darunter die Atomanlage Natanz. In Teheran und Umgebung wurden nach iranischen Medienberichten mindestens 78 Menschen getötet. Bestätigt wurde, dass unter den Toten auch die Befehlshaber der iranischen Armee und der Revolutionsgarden sind. Der Iran sprach von einer Kriegserklärung und kündigte eine harte Gegenreaktion an. Mehrere iranische Angriffe mit Drohnen hat die israelische Luftabwehr inzwischen abgefangen. Die israelische Regierung hat ihr Vorgehen damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. US-Präsident Trump hat den Iran dazu aufgerufen, ein Abkommen über sein Atomprogramm abzuschließen. Bundesinnenminister Dobrindt hat die nächtlichen Angriffe Israels positiv bewertet. Er sagte, er sei zu dem Ergebnis gekommen, dass sie der Sicherheit und Existenz des Landes dienlich seien. Die Bundesregierung ruft aber beide Seiten zur Zurückhaltung auf. Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas.
Jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland sollen stärker geschützt werden, das kündigte Innenminister Dobrindt an. Bundeskanzler Merz wurde bereits gegen 4 Uhr morgens über die Militärschläge informiert von Israels Ministerpräsident Netanyahu. Merz erklärte, Israel habe das Recht, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürger zu verteidigen. Die Bundesregierung ruft aber beide Seiten dazu auf, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen können. Ähnlich äußert sich Außenminister Wadephul, der gerade in Kairo ist. Der Iran habe es sich zur Aufgabe gemacht, Israel zu vernichten. Das iranische Nuklearprogramm sei eine Bedrohung für die gesamte Region, insbesondere für Israel.
Die EU hat den unbürokratischen Schutz für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein weiteres Jahr verlängert. Die Innenminister der Mitgliedsländer haben einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission einstimmig angenommen. Ukrainerinnen und Ukrainer können damit weiter ohne Asylverfahren Schutz bekommen. Bei dem Treffen in Luxemburg gab es teils deutliche Kritik an Deutschlands Grenzkontrollen. Luxemburgs Innenminister verwies auf lange Staus für Pendler und weniger Besuche von Luxemburgern in Deutschland. Kontrollen widersprechen nach seinen Worten dem Spirit von Schengen. Ähnlich äußerten sich die Minister Polens, Frankreichs und Spaniens. Ab dem kommenden Jahr haben Grundschulkinder einen